damals hatte das Handy auch noch eine Schnur.
Handy mit Schnur?
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Nachdem die liebe Beate unser schönes Intro gesprochen hat, sind wir jetzt dran. Moin Ela, und zwar direkt wieder bei dir gegenüber. Wir haben es, glaube ich, am letzten Mal schon thematisiert.
Ja.
Wir lassen das, ne? Wir zeichnen nur noch hier bei dir auf.
Irgendwie ja.
Oder? Macht
ja
auch viel mehr Laune.
Ja, und du findest es ja auch so schön in Hannover, also von daher.
So, ich finde es schön in Hannover und damit herzlich willkommen euch allen zu dieser Folge von P11. Praxis einfach leichter führen. Wenn ihr diese Folge das erste Mal hört, ist Sonntag. Wir zeichnen an einem Montag auf. Bei dir hier in der Talentschmiede von Dentastico. Liebe Ela, Berater in der Dentalwelt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und genau darum geht es heute. Wir wollen euch nämlich erklären, wie man einen guten Berater findet oder vielleicht die schlechten aussortiert. Falls es überhaupt schlechte gibt, weiß ich nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, da sind in den letzten Jahren ganz schön viele an den Start gegangen. Also wenn ich mir alleine euer Metier anschaue, wer so alles im Bereich Abrechnung unterwegs ist. Aber wir wollen ja heute eher sprechen über so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung. Also wirklich diese Coaches, die dir sagen, nimm mich und alles wird gut.
Ja, wunderbar. Wunderbares Intro, Klaus. Dental-Tinder. Nimm mich.
Wo muss man eigentlich wischen, wenn man einen nimmt bei Tinder? Nach rechts oder nach links?
Wahrscheinlich nach unten, aber lassen wir das mal
du
so stehen.
Du kennst das auch nicht.
Nee, ich kenne das Gott sei Dank überhaupt nicht. Ich bin absolut fähig, in der realen Welt zu agieren, Gott sei Dank. Ja, das Thema wird immer wichtiger und es wird aber auch immer prekärer und brisanter. Das merkst du allein schon daran, wenn du auf Social Media unterwegs bist und in den einschlägigen Gruppen und Kanälen und sonst wie, kommt das Thema auf Berater. Dann wird immer sehr, sehr unterschiedlich reagiert. Manche fragen, ja Mensch, kennt jemand einen guten Coach oder Berater? Und einige liefern dann auch Namen oder Empfehlungen und andere kommen sofort und das werden immer mehr mit, ja, alles Abzocke und noch jemand, der Trittbrettfahrer ist bei uns Zahnärzten und noch jemand, der seine Firma an unseren Bezügen quasi aufbaut. Und das war gerade wieder am letzten Wochenende tatsächlich Thema, weswegen ich da auch immer noch so ein bisschen einen leichten Trigger führe.
Ist immer noch on fire.
Ja, so ein bisschen, weil es halt, diese Pauschalisierungen sind halt nicht in Ordnung. Natürlich gibt es den einen oder den anderen oder auch mehrere, wo es eben keinen Sinn macht. Aber es gibt eben halt auch viele, die extrem gute Arbeit liefern. Und ich finde, man darf dann auch immer gerne mal einen Schritt zurückgehen und darf sich überlegen, Mensch, was ist mit der Branche passiert? Was ist mit den Menschen, den Führungskräften passiert, dass es so viel Platz
braucht? Dass man so viel braucht eigentlich
für Berater.
Ne? Für Beratung. Und machen wir uns nichts vor, meine Liebe, wir sprechen ja heute auch über uns.
Na sicher.
Also auch wir sind Berater.
Im weitesten
würde mich
Sinne.
Jetzt, Coach würde ich mich jetzt nicht nennen. Gut, ich habe Sport studiert. Ich kann jemandem vielleicht noch einen Aufschlag beim Tischtennis beibringen. Aber wir sind auch Berater. Wir sind in der sehr verantwortungsvollen Position. Wenn Menschen uns vertrauen, dann folgen sie uns ja auch oft. Und sie verlassen sich auf das, was wir sagen. Und wir möchten euch heute wirklich so ein bisschen mit auf den Weg geben, welche Fragen man sich vielleicht stellen sollte, bevor man überhaupt mit einem Coach, wir bleiben heute mal bei dem Begriff Coach, Berater, wie auch immer. Wir werden ein bisschen wechseln, wir werden nicht gendern, wir werden einfach so das machen, wie wir es immer machen, ne? So wie uns die Schnüsse wachsen ist.
Genau.
So, wir wollen euch aber auch mal so erzählen, vielleicht was sind denn so Warnsignale, falls man das überhaupt erkennen kann am Anfang. Woran kann man das vielleicht festmachen, dass da jemand vielleicht doch mehr Schein als Sein ist? Ja, wenn wir es dann noch schaffen, euch vielleicht zu erklären, wann ihr überhaupt einen Coach benötigt und wie ihr für euch feststellen könnt, schaffe ich das alleine oder ist die externe Expertise durchaus eine gute? Ich glaube, dann haben wir heute viel erreicht, ne?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also allein, wenn jemand seine eigenen Empfindungen so deuten kann, dass er merkt, ich brauche Hilfe oder nicht, das ist ja schon ein großer Fortschritt, das ist die halbe Miete.
Ja, und wir haben ja schon in vielen und unserer unendlichen 15, 16, 17, 18 Episoden.
Großer Gott, ja.
Ja, ja, also wir haben schon ein paar produziert, haben wir ja immer wieder dieses Thema, es fängt am Ende immer bei dir an.
Klar.
Ja, es fängt bei dir an. Und wenn man da nicht klarkommt, Ist das so für dich vielleicht der wichtigste Ansatz überhaupt, wenn man selber nicht in der Lage ist, sich zu finden, zu entscheiden, wer man ist, wie man führen will, welche Haltung man hat, welche Werte man hat? Wir wissen, dass da Menschen schon scheitern an diesem Blick in den Spiegel, um dann zu sagen, hey, das bin ich und so will ich sein. Mhm. Ist das so für dich dieser erste und ganz wichtige Ansatz zu sagen, da jemanden zu finden, der dich da auf die richtige Spur bringt, von Anfang an also die Weichen richtig stellt, dass das echt schon mehr als die halbe Miete ist? Oder wo würden wir heute im Coaching-Bereich sagen, das ist dein Game-Changer?
Oh, großer Gott. Ja.
Wir müssen noch diese Buzzword-Folge machen, ne?
Ja, genau.
Irgendwann müssen wir diese Buzzword- und Glaubenssatz-Folge machen.
Aber
das machen wir nicht heute.
Wir machen mal eine Folge, wo es wirklich nur um diesen Quatsch geht.
Buzzword-Tinder. Buzzword-Tinder. Da wischen wir auch nach rechts und links, nach oben, nach unten.
Das ist eine gute Idee. Ja, aber zurück zu deiner Frage. Tatsächlich ist es so, dass der Punkt, den du erreichen kannst, wenn du so ein bisschen in dich selber reinhörst und auch sensibel mit dir selber umgehst, und wenn du dann merkst, ich kann irgendwas nicht ganz gut, dann ist es ja vollkommen legitim, dass man sich die Fähigkeiten, die einem vielleicht fehlen, irgendwie von außen holt. Oder sich schulen lässt oder sich ergänzen lässt, wie auch immer. Das machen wir ja auch, wenn wir zum Arzt gehen, wenn wir krank sind, uns fehlt was. Wir gehen zum Arzt und hoffen, es wird wieder mit einem entsprechenden Medikament. Ist ja so ein Gesundheitscoaching. Wir tun das selten, was unsere Psyche angeht. Ne? Also sich Hilfe in psychischen Notlagen zu holen, hat immer noch einen Makel. Und wir tun das auch leider immer noch zu selten, wenn ich merke, in meinem kleinen Unternehmen oder in meinem großen Unternehmen läuft irgendwas schief und es ist etwas, was ich nicht greifen kann. Weil das ist ja das Erste, was du unterscheiden musst. Ist es etwas, was ich vielleicht beheben oder verändern kann, indem ich mich kurzfristig in bestimmten Fähigkeiten schulen lasse? Dann brauchst du nur eine Schulung. Oder ich hole jemanden dazu, der mir hilft, eine Streitsituation zu deeskalieren. Dann brauchst du einen Mentor oder einen Supervisor oder sowas. Aber wenn du merkst, es ist etwas, was dich strukturell daran behindert oder hindert, dein Team entsprechend gut zu führen, dann würde ich immer zu einem Coach raten, weil da geht es ja nicht nur um die Exekutive im Team, es geht ja auch darum, wie du dich fühlst. Und wenn du dich jeden Tag belastet, beschwert und beschissen fühlst bei der Arbeit, dann kannst du dein Team nicht führen und das Ganze fühlt sich schwer an und aufgeladen und beladen. Und das ist der beste Weg in Burnout. Und das ist für mich immer so ein Indiz für, Mensch, versuch doch mal einen Coach. Aber dann geht die Reise ja eigentlich erst los.
Super schön. Zum Einstieg hat Ela schon wieder geschafft, schon mal den Kern der ganzen Folge eigentlich für uns aufzuzeigen.
Oh.
Ja, sehr gut. Doch, aber genau darum geht's ja. Ne? Wirklich zu erkennen, wann muss ich denn handeln? Hm. Wann muss ich agieren? Ich glaube, dass das für viele relativ schwer ist, dort zu stehen und dann zu entscheiden, fehlt mir da jetzt nur eine gewisse Expertise, die ich mit einem Training, mit einer Schulung aufholen kann? Oder ist da ganz tief im Inneren was bei mir? Und da werden wir auch gleich sicherlich noch weiter und intensiver drüber sprechen. Aber lass uns noch mal so ein bisschen an den Anfang hüpfen. Du hast ja zum Einstieg direkt schon mal gesagt, Mensch, der Markt ist auch komisch geworden. Ne? Also
ja.
Von es wird alles abgelehnt, alle Coaches sind pauschal irgendwie nur Deppen und die braucht man nicht und die wollen einen nur abzocken, bis hin zu, ich hätte so gerne jemanden, aber ich kann mich gar nicht entscheiden und ich weiß gar nicht, wen ich nehme. Wie stellt sich denn so aktuell generell der Markt der Dentalcoaches, der Dentalberater für dich da? Jetzt nicht auf der Seite der Konsumenten, sondern auf der Seite der Berater. Was hat sich da so bis heute in den letzten Jahren für dich verändert? Ich nehme wahr, dass sich da einiges getan hat.
Da ist richtig, richtig Musik drin gerade. Das ist ja, sind ja immer so Faktoren, Indikatoren für Unsicherheit, für Veränderung und Transformation haben wir ja gerade wieder. Gerade jetzt, in den letzten Tagen, kamen ja auch wieder vermehrt Meldungen, Kieferorthopädie wird eingeschränkt, Festzuschuss geht zurück auf 2020. Also wir haben Herausforderungen. Und immer dann, wenn eine Branche vor großen Herausforderungen und Umbrüchen steht, ist die Verunsicherung groß. Und die Anpassung an die neue Realität, an die Veränderung, fällt vielen schwer. In solchen Situationen passiert es dann häufig, dass sich sehr viele Berater etablieren und da gibt es eine ganze Menge tolle und eine ganze Menge merkwürdige.
Wie
das
überall.
Ist wie überall.
Wie in jeder Branche, ja.
Ich sehe sowas immer total entspannt und denke mir, oh Gott, auf jeden Topf passt schon irgendein Deckel und wer den und den wählt, aus den und den Gründen, der hat es dann halt auch nicht anders verdient. Da bin ich relativ entspannt. Aber selbst in meinem Bereich dieser Branche und im weitesten Sinne bin ich ja als Abrechnungs- Coachin, ja auch eine Beraterin in bestimmten Formen, wobei meine Leistung deutlich messbarer ist als die von anderen, weswegen ich es leichter habe am Ende.
Weil am Ende bei euch oft einfach Zahlen rauskommen,
genau,
die man
Zahlen
vergleichen
raus.
Kann.
Genau, ja. Bei uns kommen Zahlen raus, die kann man vergleichen. Man kann mein Unternehmen mit sehr, sehr vielen aus der Branche vergleichen. Und diese Vergleiche liebe ich. Also ich stelle mich den Vergleichen gern. Ich finde, es ist immer wichtig, sehr transparent darzulegen, was man kann, was man nicht kann, was man kostet oder auch eben nicht, was man mit uns einsparen kann. Und das ist ein relativ gut zu bewertender Bereich. Obwohl auch der immer häufiger mit dem Wort Abzocke in Verbindung gebracht wird. Ne? Wenn man dann nämlich über Stundensätze spricht und dann so ein Stundensatz unserer Dienstleistung dann mal öffentlich wird und sich dann maßlos darüber aufgeregt wird.
Man muss dich ja nicht buchen, wenn man sich das nicht leisten möchte oder wenn es einem das nicht wert ist. Ne?
Ganz genau. Also es wird halt häufig nicht in den Kontext gesetzt und sehr, sehr häufig kommt so gebetsmühlenartig, das mache ich alles selber, ich mache meine Abrechnung selber. Ich denke dann immer darüber nach, dass jemand, der sehr lange studiert hat und ein guter Zahnärztin und ein guter Zahnarzt ist, einen Stundensatz irgendwo zwischen 400 und 600 Euro hat im Kernprozess. Gut, wenn der Spaß daran hat, seine eigene Abrechnung noch zu machen, bitte gerne.
Soll er es tun? Also ich implantiere nicht mehr.
Ich
muss sagen, die Dinger, die fallen immer raus, das ist echt Quatsch.
Ja, macht wirklich keine Freude. Ich denke dann oft drüber nach, dass ich mich sehr darüber freue, wenn ich mit kompetenten Zahnärztinnen und Zahnärzten zusammenarbeite, die wissen, wie sie sich rechtssicher in den Abrechnungssystemen bewegen, die aber auch groß genug sind, zu sagen, ich delegiere das, weil das ist nicht das, womit ich Geld verdiene.
Lass uns vielleicht mal eine kleine Begrifflichkeit so ein bisschen für mich klären, weil ich weiß nicht, ob ich da so komplett mitgehe. Ich würde gerne nochmal definieren, was ist denn eigentlich wirklich der Coach, der Berater? Denn wenn ich jetzt jemandem erkläre, was ich tue im Marketing und ich sage, wir machen für dich Internetseiten, wir machen für dich Google-Kampagnen, wir machen das und das, und bin ich kein Berater. Das hat mit Beratung und Coach nichts zu tun. Das sind Dienstleistungen, die sich aus einer Beratung ergeben. Also ich würde dieses Thema Coaching und Beratung immer verknüpfen, auch bei dir übrigens, mit diesem strategischen Ansatz. Also mit diesem Ansatz zu sagen, wenn du mit mir sprichst, ja, dann kommt am Ende eine Dienstleistung deiner Firma Dentastico raus, eine Dienstleistung meiner Firma Passmedia raus. Aber der eigentliche Mehrwert, der liegt doch in diesem strategischen Miteinander herauszufinden, was brauchst du wirklich? Alleine schon in der Frage, sind wir die Richtigen?
Ja.
Ich finde, es ist schon eine super Beratungsleistung, wenn ich mit einem Zahnarzt spreche und wir stellen beide danach fest, das wird nicht passen.
Ja, das haben wir auch oft.
Oder mein Kumpel Patrick sagt immer so gerne so, der Berater unterscheidet sich vom Verkäufer durch das Nein.
Zum Beispiel.
Nein, wir passen nicht zusammen. Nein, das machen wir für dich nicht. Nein, das ist es nicht.
Ja.
Also ich denke, wenn wir heute über Coaches und Berater sprechen, dann reden wir über die, die ganz am Anfang stehen in den Prozessen, die am Ende mitverantwortlich sind, welche Dienstleistung denn am Ende genommen wird. Ne? Weil du entscheidest ja auch durch die ersten Gespräche mit deinen Kunden, wie sieht denn der Prozess aus? Was ist denn eigentlich das, was Dentastico idealerweise für die Praxis machen kann? Jetzt sind natürlich, denke ich, eure Prozesse sehr strukturiert. Da werden Abrechnungen verglichen, optimiert im Sinne von, was ist alles möglich? Das ist schon am Ende, glaube ich, relativ klar, was ihr da so macht. Jetzt mal die Frage für dich, wenn du mit dem Zahnarzt sprichst, wo siehst du denn konkret deine Beratungsleistung, also deine Leistung als derjenige, der Impulse gibt, der mehr gibt, als zu sagen, du brauchst meine Firma, damit du richtig abrechnen kannst.
Ja, das ist ein weites Feld. Also meine Beratungsleistung klopft so ganz bisschen an diese Coaching-Tür an, würde ich mal sagen. Auch den Bereich der Strategie, den du eben angesprochen hast, sehe ich für uns immer auch noch im Bereich der Dienstleistung, weil ich unterscheide da zwischen operativem oder auch strategischem Controlling, was wir halt auch mitmachen können. Und unsere Leistung ist es im Prinzip, den Inhaber der Praxis durch eine Aufzeigung seiner blockierten Prozesse und eine Verbesserung dieser Prozesse in die Lage zu versetzen, da in seiner Planung für die Zukunft besser agieren zu können. Für uns ist das immer alles noch sehr im Bereich aktivem Handeln, Schulung, Impact so zu verorten, würde ich mal sagen. Während ein Coach, der dann vielleicht dazukommt, weil ich dann vielleicht auch mal gesagt habe, weißt du, lieber Kunde, wir sind jetzt so am Ende von dem, was wir jetzt hier bei dir machen können. Wenn wir weitere Prozesse optimieren wollen, muss das Team mit, du musst strukturell was verändern, du musst vielleicht von deinem Führungsstil so ein bisschen aufholen. Da ist immer der Moment, wo ich den Staffelstab gern übergebe und wo ich sage, jetzt braucht es aber jemanden, der sich ein bisschen mehr mit euch beschäftigt, weg von den Abrechnungs- und Verwaltungsoptimierungs-QM-Prozessen hin zu den auch psychologischen
Effekten. Aber das ist ja deine strategische Leistung. Das ist ja auch deine Beratungsleistung zu sagen, damit auch das, was wir vielleicht später machen, ist ja bei uns nicht anders. Mhm. Ja, uns bringt das ja auch nichts, wenn wir tolle Marketingkonzepte auf die Beine stellen, aber das ganze Team funktioniert nicht, die Praxis funktioniert nicht. Selbst wenn wir Patienten und neues Personal reinholen, treffen die da auf Menschen, die irgendwie gar nicht miteinander matchen. Genau. Das kann ja auch nicht in unserem Sinne sein. Ne?
Genau, das ist halt der Punkt. Ne? Und da muss man dann aber auch so klar sein, und das bin ich mittlerweile, zu sagen, okay, an dieser Stelle endet mein Auftrag und auch mein Können. Ich kann das nicht. Ich habe keine Coaching-Ausbildung und ich habe eine unfassbare Bewunderung für diejenigen, die das voller Geduld machen und sich eben selbst auf andere Leute einlassen, und die tun ja auch was von sich selber da rein.
Ich wollte sagen, das ist ja gar nicht anders. Ja, viel Impact persönlich, total, emotional. So ein Coach, der so intensiv in die Psyche, in die Themen der Menschen einsteigt, also für mich wäre das auch nichts. Nee. Ich kann da gerne jedem, also ich höre jedem gerne zu und kann da aus meiner, jetzt kommt eine moderative Überleitung zum Thema. Pass auf, super geil. Ich kann da aus meiner Erfahrung, aus meiner ganz persönlichen, sicherlich was dazu tun. Aber gelernt habe ich das nicht.
Nee.
So, jetzt die konkrete Frage. Woran erkenne ich denn, ob ein Berater geeignet ist? Wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wonach suche ich den aus? Also, ja, die haben Schulung gemacht, die haben Zertifikate, die haben irgendwas studiert. Und es gibt eine Studie, die verlinke ich euch gerne auch in den Shownotes, die ist von 2021. Da kommt ganz klar raus, also 95% der Entscheidungen werden nicht getroffen, weil jemand irgendwo einen Zettel an der Wand hängen hat, sondern weil irgendwie bekannt ist, über welche Erfahrung, Expertise verfügt denn diese Beraterin, dieser Berater. Was mache ich, wenn ich da stehe und sage, ich suche einen?
Ja.
Wie gehe ich da vor?
Das ist,
als Praxis.
Das ist total schwierig. Ich finde auch, das Überprüfen von Erfahrungen, wie gut ist jemand wirklich, ist ja in diesem Bereich total schwierig.
Und du weißt doch gar nicht, ob seine Erfahrungen die sind, die zu dir passen.
Ganz genau. Ja. Also was man machen kann, ist, wenn man einigermaßen gut vernetzt ist, also so als strategischen Move, ist, dass man sich umhört unter Kollegen, die vielleicht vor einer ähnlichen Problemstellung wie man selber gestanden hat. Und wenn die eine Empfehlung haben für jemanden, der ihnen geholfen hat aus dieser konkreten Situation, kann das schon mal eine Sache sein, wo man sagen kann, okay, das könnt ihr vielleicht mal ausprobieren. Aber nichts ist so wichtig wie das persönliche Erstgespräch. Also wirklich persönlich. Ich lege da großen Wert drauf. Ich finde auch nicht, dass ein Zoom-Call oder ein Teams-Meeting per Video
das ersetzen
kann.
Definitiv,
das persönliche Gespräch, die Körpersprache in Natura von jemandem zu sehen und wirken zu lassen, ist extrem wichtig, um zu finden oder herauszufinden, ob dieser Berater, dieser Coach, dieser Psychologe für einen geeignet ist. Und das kann sein, dass es 2, 3, 4 Anläufe braucht, um jemanden zu finden, der zu einem selber passt und der auch vielleicht dann zum Team passt.
Na, weil jedes Zertifikat, jede Schulung, jedes Studium ist ja wertlos, wenn die dort gelernte Qualität nicht zu deinem akuten Problem passt.
Genau.
Na, also muss man da auch sehr spezifisch nachfragen? Also haben sich auch die Coaches immer weiter ausdifferenziert? Sind die immer spezifischer geworden in ihrem Angebot? Oder ist es nach wie vor noch so, da sagt, oh ja, ich bin Teamcoach, ich coache dein Team und ich kann da alles machen, was geht? Weil ich kann mir das nicht vorstellen, weil es ist ja ein Unterschied, ob jemand so eine Mentorentätigkeit intensiv gelernt hat, so ein systemischer Coach ist, der viel tiefer in psychologische Zusammenhänge geht, als jemand, der vielleicht Projektmanagement gelernt hat, natürlich mit Teams arbeiten kann. Also muss man doch erstmal, und das halte ich für so ein ganz entscheidendes Thema, man muss doch erstmal herausfinden, was ist denn eigentlich mein Bedarf?
Ja,
und dann sind
genau.
wir wieder am Anfang. Wenn ich das gar nicht weiß, wie gehe ich denn da vor? Ne, weil ich muss doch für mich erstmal herausfinden, wer hilft mir? Und das kann ja nur funktionieren, wenn du erstmal deine Kernprobleme definiert hast.
Du musst erstmal reingucken in den Ablauf. Du musst für dich selber als Inhaber erstmal rausfinden, was stört mich eigentlich? Wo ist hier jetzt mein Problem? Ist es einfach nur ein Problem im Ablauf, was ich mit Konsequenz, Strategie, QM lösen kann? Ist es ein Problem in der Definition? Wissen die Leute nicht, wer für was verantwortlich ist? Das kann man alles relativ einfach regeln. Da kannst du wunderbare Gerüste bauen mit verpflichtenden Anweisungen, und das hast du relativ schnell aus der Welt geschafft, wenn sich jemand darauf einlässt.
Aber das funktioniert nicht, Ela, wenn ich zu dem Schluss komme, hey, ich kann eigentlich nicht führen.
Ich kann es nicht umsetzen.
Ich kann es nicht umsetzen. Genau. Ich weiß auch gar nicht, bei aller Liebe zu den Menschen, die bei mir arbeiten, wir wollen das ja alles leicht und positiv machen.
Ja.
Ja, aber ich habe für mich erkannt, mit dem Führen, da habe ich ein Problem. Ich kann nicht kritisieren. Mir tun Menschen leid, wenn sie Fehler machen. Ich kann die nicht ansprechen.
Ja.
Dann hilft mir das ja auch nicht, wenn ich ein QM habe und Strukturen habe. Da muss ich ja erstmal wirklich bei mir anfangen.
Genau. Also wenn du nicht in der Lage bist, die Konsequenzen, die sich aus, ich nenne es jetzt mal ein bisschen blöd, Fehlverhalten ergeben, nachzuverfolgen, also sie umzusetzen, dann kannst du dir das sparen. Dann kannst du dir das sparen. Dann gehst du einfach morgens in die Praxis, bossst weg, was dir vor die Füße fällt und gehst abends mehr oder weniger frustriert oder erleichtert, weil es endlich vorbei ist, wieder nach Hause. Du musst dir selbst die Karten legen und gucken, will ich das? Will ich die nächsten 20, 30 oder noch 10 Jahre so arbeiten und so leben, dass ich mich selber hetze und jage mit so unerfüllten Bedürfnissen, die ich ja selber habe?
Ja und du musst dir dann auch die Frage stellen, will ich das, dass da jemand so in mich reinschaut?
Ja, also das ist dann der Moment.
Auch das ist ja der nächste Punkt.
Das ist der nächste Punkt.
Sich darauf einzulassen.
Es ist ja nicht jeder bereit, so mit sich selbst in medias res zu gehen. Aber das ist dann der Punkt, wo ein guter Coach ansetzen kann. Weil der kann im Erstgespräch sowas detektieren.
Ja.
Ne, der kann im Erstgespräch versuchen, mit wenigen Fragen, das sind ja auch ähnliche Fragen, zu gucken, wo bin ich jetzt hier? Habe ich hier eher ein Problem in der Psychologie, in dem sich selbst begreifen der Führungsperson? Oder habe ich hier ein emotionales Auseinanderdriften von Führungsperson und Team? Kriege ich die wieder zusammen? Das sind alles so kleine Moves, die macht so ein Coach im Erstgespräch. Und das ist ja dann schon gleich so ein Anhaltspunkt, wie du dann einen Coach finden kannst für dich. Ne?
Wir reden gleich auch über dieses Thema. Das finde ich nämlich super spannend. Auch da gibt es tatsächlich Studien zu.
Okay.
Dieses Erstgespräch, dieses Thema, was nehme ich denn da raus, wenn ich mit jemandem gesprochen habe? Und da kommen ganz spannende Sachen raus. Nämlich zum Beispiel, dass oft die Methode gar nicht die große Rolle spielt, sondern die Beziehung zwischen den Menschen, dem Coach und dem, der gecoacht werden soll, oft viel wichtiger ist. Aber bleiben wir nochmal bei was ganz Banalem. Du hast es eben schon mal angedeutet. Sowas kostet ja auch Geld.
Klar.
Ja, so ein Invest ist super wertvoll, aber nur dann, wenn noch was bei rauskommt.
So
aber ob was bei rauskommt, ist ja bei uns genauso. Also bei euch ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ihr könnt mit Zahlenbeispielen agieren.
Ja.
Ihr könnt sagen, Mensch, wenn wir das machen, wenn wir hier um 25% deine Abrechnung steigern, dann kommt das hinten bei raus. Das ist ja bei uns im Marketing schwierig. Wir können Sachen versprechen, was wir nie tun. Aber ob das funktioniert, weiß man erst, wenn man es gemacht hat. Und das ist ja, glaube ich, bei so einem Thema noch viel schwieriger. Aber da kommt man nicht drum rum. Ne? Wenn man da nicht bereit ist zu investieren, dann wird das nicht funktionieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein guter Coach, also ein Coach, der jahrzehntelange Erfahrung reinbringt, der aus seiner Arbeit mit vielen hundert Klienten erzählen kann und das reinbringt, also den buchst du ja nicht für einen Stundenlohn von 50 Euro. Das kostet schon Geld.
Nee, das kostet Geld, deutlich mehr. Ne? Also es kostet deutlich mehr Geld und so ein Coaching-Wochenende, das ist schnell mal in einem ordentlichen vierstelligen Bereich. Das muss man einfach mal so festhalten. Und da schrecken sich dann auch schon wieder viele schrecken dort zurück vor der Investition. Das verstehe ich auch. Ne? Also die Zeiten sind gerade gar nicht so rosig, in Anführungsstrichen, obwohl sie auch nicht so schlecht sind. Wir reden ja immer noch über einen Job, in dem du sehr viel selbst gestalten kannst. Und ich glaube, in anderen Berufen kann man nur irgendwie ein bisschen lächeln, wenn man über unsere Problematik dann manchmal so spricht. Das zum Thema Jammern auf hohem Niveau, das ist ja auch mal gern genommenes Thema. Aber natürlich habe ich auch vollstes Verständnis für die Herausforderung unserer Branche. Und sich einen Coach zu nehmen, der einem quasi eine Gebrauchsanweisung für sich selbst, für seinen Führungsstil und für seine eigene mentale Gesundheit gibt, finde ich, wenn es passt und dadurch erfolgreich ist und du es auch zulässt, eigentlich in Gold gar nicht aufzuwiegen.
Kann aber doch nur funktionieren, wenn man von Beginn an klar macht, was soll am Ende denn eigentlich bei rumkommen. Also die Arbeit eines solchen Coaches, der vor allem auch mental wirkt, der psychisch wirkt, das kannst du ja nicht mit smarten Zielen beschreiben.
Nein.
Ne? Also mit Fakten und aber ich muss doch irgendein Gefühl dafür bekommen, auch als jemand, ne? Also wenn ich dich jetzt buche, du sitzt jetzt da und sagst, hier, ich bin die beste Mental-Coachin, die du bekommen kannst.
Oh Gott.
Ich bring dich wieder auf Vordermann, wenn dein Verein gerade wieder die Champions League vergeigt hat oder was weiß ich. Woran soll ich denn dann messen, ob deine Arbeit mit mir erfolgreich ist? Was wird da, was soll man messen? Glücksgefühle, dass es mir auf einmal wieder gut geht. Es ist natürlich überspitzt ja, jetzt, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß genau, was du meinst.
Sicher, wenn man nach einem halben Jahr, einem Jahr merkt, die Zahlen werden besser, die Praxis läuft, dann hat das alles damit zu tun. Aber damit kann ich ja noch nicht bei mir anfangen und sagen, ja wow, dein Coaching hat mich echt weitergebracht. Ich glaube, das ist auch so eine Hürde, die viele haben, ne? Weil sie am Anfang gar nicht sagen können, wann sind wir denn gemeinsam erfolgreich? Wann hat sich mein Invest denn gelohnt?
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Ja, das ist super, super schwierig. Du kannst das neutral betrachtet gar nicht messen, diese Art von Erfolg. Das heißt aber nicht, dass er weniger wert ist am Ende. Im Gegenteil, ich glaube, er ist sogar mehr wert. Wenn du einen Coach findest, der zu dir passt, und dass das schwierig ist, haben wir ja schon gesagt, aber wenn du einen findest, der zu dir passt, der es schafft, dass du dich mit deinem Team wieder in eine bessere Connection bringst, dann kann das einen so großen Impact, eine so große Wirkung auf deine eigene Herangehensweise haben, dass der Rest fast von alleine folgt. Also wenn du für dich diese Leichtigkeit erreicht hast, verbunden mit unumwürflichen Leitbildern oder Dingen, die du dir einfach mal selber bewusst gemacht hast, ne? Dann hat das einen Impact auf den Rest deines Lebens, privat und beruflich. Viele gehen an eine Praxis ran, und das hatten wir in einer anderen Podcast-Folge ja auch schon mal, so nach dem Motto, so, ich bin jetzt fertig, ich übernehme es in Praxis, ich habe alle Skills, ich habe alle Geräte, holla die Waldfee, los geht's. Aber was ich manchmal oder oft nicht habe, ist das passende Mindset und hier Buzzword, ne? Aber das passende Mindset, die passende Belastbarkeit, um dieses Schiff, was ich da gekapert habe, auch durch eine raue See zu steuern. Und da zeigt es sich dann, und es ist vollkommen legitim, für solche Geschichten einen Coach in Anspruch zu nehmen. Wir haben das bei den Tastica auch gemacht, bei den Tastico auch gemacht vor drei oder vier Jahren, ist nicht so wichtig. Und wir haben zwei wirklich lange Wochenenden gebucht. Wir sind einmal sogar nach Holland an die See gefahren, haben den Coach mitgenommen, die Coachin. Liebe Grüße gehen raus an Moni von Mentoring auf Kurs. Auch hier kann ich wieder nur sagen, das hat richtig was für uns gebracht. Wir haben an uns gearbeitet, am Team gearbeitet, es sind jede Menge Tränen geflossen, und das zuzulassen ist schon das erste Zeichen, wow, Schonraum, es klappt. Wir haben festgelegt, was die wichtigen Werte für uns im Inneren und im Außen sind, und wir haben gelernt, das zu bewahren. Und wir haben es bislang nicht wieder gebraucht. Und ich glaube, Moni ist ganz schön stolz auf uns und sagt immer, wir wären so ihre Vorzeigetruppe, weil du kannst es wirklich umsetzen.
Lass mich dann ganz kurz reingrätschen, nur damit ich das...
Ich finde den Bogen schon wieder.
Ja, da bin ich mir sehr sicher, aber ich vielleicht nicht. Deshalb, wenn ihr allerdings mit Moni an die See fahrt, dann hattet ihr ja ein klares Ziel.
Genau.
Ne? Du hast doch sicherlich mit Moni vorher gesagt, so, pass
ganz
auf.
Ganz genau.
Das ist das... Das würde ich als Erfolg sehen, wenn das bei rumkommt. Das heißt, du hast dich mit der Coachin vorher zusammengesetzt und ganz klar definiert, was soll am Ende bei rumkommen. Und ich glaube, das ist
ganz genau
die wichtigste Botschaft, die wir haben. Ne?
Im
Formuliert gemeinsam im Erst-Zweitgespräch, bevor es ins Coaching geht, was ist das gemeinsame Ziel?
Genau, wir haben uns zusammengesetzt und ich habe gesagt, du, wir sind ein sehr heterogenes Team. Wir kommen aus ganz Deutschland zusammen. Wir sehen uns nicht oft alle zusammen. Mhm. Es gibt einen harten Kern hier, es gibt Satelliten. Ich will die alle zusammenbringen. Das sind unsere Herausforderungen. Wir werden häufig am Telefon durchbeleidigt von irgendwelchen Kunden, die in der Emotion sind. Wir brauchen Resilienz. Hilf uns. Und da gab es sehr dezidierte Vorgespräche. Und wenn das Gefühl nicht da gewesen wäre, dass diese Frau das lösen kann, beziehungsweise uns die Werkzeuge dafür geben kann, dass wir das selber lösen und bewahren können, hätte ich sie nicht gebucht.
Und woran machst du das heute fest, dass es erfolgreich war?
An meinem Bauchgefühl.
Was nicht messbar ist.
Was nicht messbar ist.
Und das ist auch wirklich so. Also ich habe ja eben über die Studie gesprochen. Die haben noch ein paar andere Fragen geklärt. Und da kommt auch ganz klar raus, knapp 80% der Leute, die da mitgemacht haben, sagen, das Coaching war wirksam. Aber wir können gar nicht genau sagen, also von denen sagen aber wiederum 70%, wir wissen gar nicht warum. Weil wir können es an nichts wirklich konkret festmachen, weil man gar keinen Prozess der Evaluierung hat. Ja, hat das ganz viel wirklich so mit Bauchgefühl zu tun? Und ist es deshalb besonders wichtig, dass von Beginn an vor allem Ich komme aus Leverkusen. Die Chemie stimmt.
Oh Gott. Oh. Ein Aspirin.
Ja, ein Aspirin.
Ins Phrasenschwein, bitte. Ein Aspirin ins Phrasenschwein. Ja, ich glaube schon, dass es so ist. Weil was macht ein Coach? Ein Coach bricht Mauern auf, die zwischen Menschen bestehen. Die Mauer, die du um dich selbst gebaut hast und zu der, die dich davon abhält, zu dir selber Zugang zu finden. Aber auch Mauern, die das Team gemauert hat, um sich vielleicht vor dir, vor deinen nicht berechenbaren Emotionen zu schützen. Und ein Coach, der das wirklich hinkriegt, der schafft eine Verbindung. Und das ist manchmal das, was man nicht so messen kann, dass auf einmal die Verbindung zwischen den Menschen eine bessere ist und deswegen so Prozessveränderungen einfacher gehen, Kritik besser hinzunehmen ist und nicht mehr als Kritik im negativen Sinne, sondern als Feedback, als gesehen werden, empfunden werden kann. Ein Coach erklärt dem Team untereinander Emotionen und Reaktionen. Warum war die so? Warum ist die so? Ein Coach analysiert die Werte deiner Teammitglieder. Da ist zum Beispiel jemand, dem ist Sicherheit und Beständigkeit total wichtig. Den machst du fertig, wenn du jeden Morgen sagst, ja, fühl dich frei, mach, was du willst. Das kann so jemand nicht. Der braucht ein System. Jemand anders wiederum, der kreativ unterwegs ist, wenn du den stundenlang Excel-Tabellen abtippen lässt, der geht zugrunde. Und bei solchen Dingen, da hilft dir ein Coach, sowas zu sehen, weil man das selber einfach manchmal gar nicht mehr erkennen kann, weil man mit anderen Dingen beschäftigt ist, mit den Steuern der betrieblichen Prozesse. Und da entgeht ja das. Und diese Ebene, die stellt ein Coach wieder her. Und das ist so wichtig.
Jetzt hört ihr auch mal, warum eigentlich der Vergleich zu einer Dating-App. Aber den mussten wir nehmen, ja. Berater-Tinder passt einfach super. Aber
ich finde ja Dental-Tinder noch besser.
Ja.
Dental-Tea.
Okay. Der wäre, Coach, bei dem sie die Nee, komm, das lassen.
Das wäre wirklich eine Idee für einen weiteren Business-Zweig.
Ja, eventuell. Vielleicht können wir noch eine Geschäftsidee da rausziehen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es geht am Ende in die Tiefe und es geht um ein Miteinander von Menschen. Und das ist auch das Wichtige. Vielleicht mal ein kleiner Tipp. Wenn ihr mit eurem Coach, den ihr das erste Mal, also nicht jetzt mal am Telefon, ja, hallo, könnte passen, wann wollen wir mal einen Zoom-Call machen oder so. Aber das Erstgespräch findet ja heute ganz oft online statt. So, ja. Das ist auch durchaus in Ordnung. Zeichnet das mal auf. Und dann checkt ihr am Ende mal, ob ihr 70% gesprochen habt oder ob der Coach 70% geredet hat und von seinen Methoden, seinen Erfolgen erzählt hat. Und wenn das so ist, dass ihr keinen großen Redeanteil hattet, dann sucht euch einen anderen.
Ja? So sieht's aus.
Denn die Aufgabe des Beraters ist doch, die richtigen Fragen zu stellen und dann zuzuhören. Hast du noch so ein, zwei Dinge, wo du sagst, hey, pass auf, da fallen mir noch ein paar Dinge ein, woran ihr vielleicht jemanden erkennt, bei dem ihr vorsichtig sein solltet?
Ja, in der Tat. Das ist aber auch eine Folge aus dem vielleicht nicht so gut zugehört haben. Ich warne immer davor, wenn jemand sehr starr mit Konzepten arbeitet oder auch Schablonen. Also wenn jemand ankommt und eure Praxis und euch in ein Konzept passt, von dem pressen möchte, von dem ihr denkt, das passt für mich gar nicht, ich bin das irgendwie nicht. Ich muss das und das jetzt tun, um das und das zu erreichen, das fühlt sich für mich spontan falsch an. Und da ist der Bauch der richtige Ratgeber. Das kann ich gar nicht anders sagen, weil das ist ein Riesenfehler. Ne? Also natürlich ist das von so einem Coach eigentlich eine gute Idee, so nach dem Motto, ich entwickle eine Struktur wie in so einer Franchise-Geschichte und die passt schon für 80% der Leute. Aber die Erfahrung zeigt, dass es eigentlich eher nicht so ist, weil so individuell wie die Menschen auch sind, so individuell sind die eigentlichen Konzepte, die man auch braucht. Wobei man auch nicht sagen kann, dass es nicht Gemeinsamkeiten gibt oder Dinge, die immer so sind und die man auch immer auf eine ähnliche Art verändern kann. Nur bei einem Coach kommt es darauf an, dass der sich im Erstgespräch und auch im Zweitgespräch extrem viel Zeit nimmt auf eure Stimmung, auf eure Problemstellung, auf eure Teamdynamik einzugehen und das Ganze als, ja, wie so ein Mikrokosmos sieht.
Ja, naja, das spricht ja auch gar nichts dagegen, dass ein Coach sagt, ich habe meinen Methodenkoffer, ich habe meine Konzepte, ich habe Dinge gelernt, die ich gut anwenden kann, aber dann muss ich die klugen Fragen stellen, um zu wissen, wie passt du denn da rein. Oder genau. Nee, gar nicht anders. Nein, vielleicht andersrum. Nicht wie passt du da rein, sondern wie passt das, was ich habe, zu dir.
Zu dir, genau.
Das ist vielleicht noch der bessere Ansatz. Und die Forschung unterstützt das auch. Ne?
Ja.
Also es gibt auch eine Studie von der Ashridge Business School, kommt in die Shownotes. Die haben auch das Thema ausgewertet. Und da kam ganz klar raus, die Methode, das Konzept des Coaches ist am Ende nicht das Wichtige, sondern dass die Beziehung zwischen den Menschen stimmt.
Genau, die Beziehungsebene, die ist ausschlaggebend. Und die soll ja letzten Endes repariert und gefestigt werden durch so einen Coach. Und ich male ja auch keinen Himmel mit Rot. Ne? Also ich muss dann schon sehen, dass diese Ebenen aufeinander passen. Dass es halbwegs, Konkurrent, ist das falsche Wort dazu, dass es matcht. Sagen wir mal einfach, dass es matcht. Und ich muss sagen, ein Coach wird für mich umso glaubwürdiger, desto kritischer er selber damit umgeht. Und wenn ich nach 2, 3 Terminen ein Feedback kriege, so nach dem Motto, ich habe das mal bewertet, wir kommen so nicht weiter. Ich glaube, ihr braucht eine Veränderung an einer anderen Stelle oder irgendwie sowas, dann finde ich das super glaubwürdig. Und das macht mir dann nochmal so ein bisschen mehr Freude, dann zu sagen, ja super, dann wir machen weiter, wir geben da jetzt nicht auf. Ja. Desto reeller jemand ist und desto reeller jemand auch mit seinen eigenen Ansätzen umgeht und sagt, das hat schon so oft geklappt, bei euch klappt es jetzt gerade nicht, ich glaube, wir ändern mal die Herangehensweise, finde ich sensationell gut.
Das ist ja wieder ein Argument dafür, so früh wie möglich klarzumachen, wo wollen das wir denn eigentlich hin? Was wollen wir denn? Wenn ich ja keine Vorstellung über das Ergebnis habe, wie soll ich dann auch zwischendurch mal in den Recall gehen und zu schauen, Mensch, wie weit sind wir denn jetzt auf unserem Weg?
Ja, und also du musst es festlegen. Du musst festlegen, was du möchtest und ob der Mensch zu dir passt, der dich beraten soll. Und dann musst du dem Ganzen aber Zeit und Geduld geben. Ich erlebe das häufig, dass diese Coachings nach einmal dann einschlafen, nicht weitergeführt werden, obwohl es super wichtig wäre, weil es kommt was aus dem Team. Es kommt negatives Feedback Richtung Praxisinhaber, das ist doof, bla bla bla, wie auch immer. Da muss man dann aber mal drüber. Da muss man einfach mal dranbleiben, weil das ist ein Zeichen dafür, dass es läuft, weil es ist ein bisschen unbequem gerade. Du hast ein bisschen reingepiekt in die Geschichte, du hast diejenigen, die mit Blockade reagieren, du hast diejenigen, die mit Nöllerei reagieren, diejenigen, die vielleicht traurig sind. Das sind alles willkommene Emotionen in diesem Veränderungsprozess, da muss man durchhalten. Kein Coach kann nach einem Mal eine komplette Veränderung bringen. Beim ersten Mal setzt er Impulse. Oder geistige Brandstiftung, wenn er nicht zu dir passt. Ne? Und beim zweiten und beim dritten Mal vielleicht, dann geht es so langsam los. Dann sind auch die Mitarbeiter mit dem Coach auf einer Beziehungsebene angekommen. Dann wissen sie, auf was sie sich einlassen. Es gibt vielleicht eine bessere Vertrauensebene und ich kann Dinge viel besser umsetzen als so mit 1, 2 Mal.
Jetzt haben wir da ja gerade mindestens 2 Ebenen. Du hast die gerade schon ein bisschen angesprochen, nämlich die Führungskraft, die etwas verändern möchte, und das Team, ohne dass es ja nicht geht. Ab wann würdest du denn sagen, hole ich auch das Team mit rein? Weil ganz oft ist es ja so, dass, denke ich, erstmal Praxisinhaber, Inhaberin kriegt eine Empfehlung, spricht mit dem Coach, der Trainerin, der Beraterin, entscheidet für sich erstmal, jo, das könnte passen. Aber um die Entscheidung zu treffen, muss man ja auch sein Team gut kennen.
Genau.
Würdest du dir das Team von Anfang an mitentscheiden lassen? Wie hast du das gemacht hier mit Moni beispielsweise?
Das habe ich ohne das Team entschieden. Ich habe als Führungskraft entschieden, wen möchte ich dazu haben, wen möchte ich reinholen. Wenn ich das Team hätte mitentscheiden lassen, dann hätten 19 Leute versucht, jemanden zu finden, der zu ihrem Gusto passt. Und 19 Leute sind 19 einzelne Menschen, ganz genau.
Jetzt suchen wir mal alle zusammen
genau,
die Kasachs und die Farben aus.
Genau. Ich wollte aber einen Coach haben, der uns zusammenbringt. Und das kann eher nur so funktionieren. Ich hatte die Idee, in welche Richtung das gehen soll, und habe mir jemanden geholt, der mir dabei geholfen hat und das Team dafür dann auch sensibilisiert und motiviert hat. Das halte ich auch für wirklich exorbitant wichtig, weil der Inhaber bleibt. Die Mitarbeitenden im Idealfall auch. Aber über die Jahre gibt es auch eine natürliche Fluktuation. Leute scheiden aus, neue kommen dazu, Azubis, Leute ziehen weg. Das ist ganz normal, aber der Inhaber bleibt. Also
die Praxisleitung ist meistens die Konstante.
Und von dem aus muss es ausgehen.
Jetzt, wenn du das jetzt so erzählst, klingt das alles logisch.
Ja.
Und ich will jetzt nicht sagen, dass das für dich einfach
das
ist,
war
um
hart.
Willen. Das war sicherlich hart, aber du bist eine erfahrene Führungskraft. Du weißt auch ziemlich genau, was du willst. Du bist sicherlich nicht die typische Zahnärztin. Oder andersrum, ne, die stehen da vor ganz anderen Fragen, weil sie das vielleicht alles nicht können. Wenn jetzt jemand diese Erfahrung wie du nicht hat, aber sagt, okay, ich habe erstmal den wichtigsten Schritt schon mal, den bin ich gegangen. Ich möchte mich verändern, weil ich meine, wenn ich keine Veränderung zulasse, brauche ich keinen Coach. Genau. Also dann ist Coaching daraus falsche Format, oder?
Ja, doch, klar. Ne?
Also ich muss bereit sein, mich etwas zu verändern.
So. Ganz genau.
Und jetzt habe ich auch jemanden gefunden und ich habe das genauso gemacht, wie Klaus und Ela das im Podcast erzählt haben. Sprich mit Menschen, denen du vertraust, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren. Das wäre ja immer mein Rat. Such dir die diesen Weg schon mal gegangen sind. Dann weißt du zumindest, der Coach, die Beraterin, die dort agiert hat, die hat zumindest in einem ähnlichen Fall gematcht. Das hat gepasst. Mhm. Jetzt ist das alles da und du hast das erste Gespräch. Welche Fragen stelle ich da? Welche Fragen muss ich da stellen, dem Coach schon mal, bevor er mich fragt, um für mich schon mal so ein Gefühl zu bekommen, ja, das könnte passen?
Ich persönlich würde immer Fragen nach den Erfahrungen stellen. Wie viel hast du schon gecoacht oder wie viel aus meinem Bereich, aus meiner Branche und so weiter, wenn das überhaupt noch offen ist, falls man das nicht schon im Vorfeld irgendwie mitgekriegt hat oder weiß. Und so sehr viel mehr Fragen, außer noch nach einem Angebot und nach dem Preis, habe ich gar nicht gestellt, weil ich dann gefragt wurde. Und das ist ja auch das Wichtige an der Sache. Und das hat mir ja diese Sicherheit gegeben. Ne? Das hat mir die Sicherheit gegeben, da ist jemand, der stellt hier die richtigen Fragen, die mich quasi zwingen, mich zu öffnen und zu sagen, up, das läuft nicht. Und dass jemand diese Fragen stellen kann und dann auch in diesem Gespräch strategisch verändern sich kann, wenn eine andere Situation entsteht, das war für mich so ein richtiger Beweis dafür, wie sehr diejenige Person dieses Handwerk verstanden hat.
Vielleicht war ich da jetzt sogar ein bisschen zu banal. Mir ging es schon alleine um sowas zu fragen, was machen wir, wenn es nicht klappt? Also gibt es einen Ausstieg? Was passiert, wenn wir nach ein paar Wochen, Monaten feststellen, wir matchen gar nicht? Oder woran machen wir denn einfach fest, ob wir erfolgreich sind? Ich meine, das sind so Fragen, die kann man durchaus stellen. Ne? Wenn ich da keine befriedigende Antwort bekomme, also wenn der Coach dann sagt, naja, kennst du meine ganzen LinkedIn-Posts und weißt du, wie viele Follower ich auf Instagram habe? Wenn ich coache, dann sind wir erfolgreich. Nach 12 Monaten machen wir einen Deckel drauf, vorher kommst du da nicht raus. Also dann suche ich mir einen anderen, oder?
Das wäre für mich die Deadline. Ne? Da wäre das Erstgespräch beendet an der Stelle, weil dann würde ich mich
aber sowas darf man doch fragen.
Ja, das... Ich glaube, ja, natürlich kannst du sowas fragen, aber ich glaube, die Fragen stellen sich gar nicht, weil du hast ja dann so jemanden. Also wenn ich im Erstgespräch jemanden habe, der da so rumstrunzt, dann weiß ich ganz genau, ja, wir trinken noch netten Kaffee und hi und goodbye, weil da habe ich gar nichts mit an den Füßen, wie der Kölner jetzt sagen würde. Und damit kann ich auch nichts anfangen, weil der hat ja ganz offensichtlich nicht die Bereitschaft, sich auf unsere Individualität einzulassen, sondern der kommt mit dem Konzept.
Ja, ich meinte jetzt auch wirklich so das erste Gespräch, also der erste Kontakt. Das sind ja so diese Fragen, daran kann man ja schon mal ganz gut festmachen, wie reagiert der Gegenüber.
Ganz genau. Ne? Was mache ich, wenn es nicht klappt oder was machen wir, wenn es nicht klappt? Ein guter Coach wird dir immer eine Exit-Strategie anbieten. Der wird dir immer sagen, wir können uns regelmäßig treffen in dem und dem Zeitabstand. Das ist immer noch zu bestimmen mit ihrem Team, mit ihrer Arbeitsleistung und so weiter. Und es wird immer eine Rechnung geschrieben nach einem aktuellen Termin. Ich verpflichte Sie nicht auf ein Jahr. Sie müssen keine 12 Termine in Dauerschleife abnehmen, auch keine 17 Online-Coachings für privat oder Summe X in der Pauschale. Das finde ich alles... Nein, unseriös ist das falsche Wort. Das kann seriös sein, wenn jemand mit Paketpreisen arbeitet. Das meine ich gar nicht. Aber ich persönlich mag es gern, wenn es individuell ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann es jederzeit beenden. Eine Leistung ist passiert. Es gab ein Coaching-Wochenende. Sie wird bezahlt. Es funktioniert nicht. Wir matchen nicht. Es ist Ende an der Stelle. Und ich muss mich nicht noch 5-mal quälen. Das ist für mich hochgradig seriös und das ist für mich ein Kriterium, so jemanden auszuwählen. Weil der wiederum hat auch das Selbstvertrauen in sich und in seine Leistung, dass der sowas anbieten kann. Na, also so ähnlich wie wir es auch machen, wenn wir bei uns in der Firma eine Kündigungsfrist von 4 Wochen anbieten. Wenn man sich nicht versteht und sich nicht mehr lieb hat, kann man sich schnell und schmerzlos trennen.
Nee, das bringt ja auch beiden Seiten nichts. Also nur um die Kohle zu verdienen, zu einem Ergebnis zu kommen, was am Ende niemandem etwas
ganz
bringt.
Ganz genau.
Kann ja auch nicht im Interesse des Coaches sein. Also ich meine, was passiert denn dann? Dann spricht sich das rum, ne? Dann landet er auch, keine Ahnung, auf Facebook, da wo du immer noch aktiv bist.
Ja, das Ding für alte Menschen, weißt du doch.
Naja, ich bin ja älter als du, aber ich bin trotzdem nicht da.
Das ist eine freiwillige Wahl von mir.
So, aber du informierst mich ja immer gut und schickst mir die Screenshots, was da so alles los ist. Aber letztendlich ist, glaube ich, das so die entscheidende Frage, die man sich immer stellen muss. Bin ich bereit, mich auf jemanden einzulassen, der mich coacht.
Genau.
Wenn jetzt eine Zahnärztin dich morgen früh anruft und sagt, Ela, ich habe das verstanden, was soll ich tun? Würdest du genau diese Frage stellen, wie bereit bist du denn überhaupt, was zu verändern? Weil ohne das braucht man doch gar nicht auf die Suche gehen.
Ungefähr so. Ich würde es noch ein bisschen aufdröseln. Ich würde wirklich dann erstmal fragen, ist es ein Problem, was auf dich begrenzt ist? Oder denkst du, es ist ein Problem, was bereits bis ins Team gegangen ist? Weil wenn es ja etwas ist, was einfach nur zunächst mal für mich selber stattfindet, dann würde ich immer mal losziehen und würde mir mal einen Gesprächstherapeuten suchen, in Anführungsstrichen. Es gibt mittlerweile ja auch Individualcoachings, die nennen sich anders, aber im Prinzip sind sie Gesprächscoachings, Supervisionen, psychologische Gespräche, eine Art von Verhaltenstherapie, wenn man merkt, man reagiert immer auf die gleichen Trigger oder so, ne? Und das kann schon mal was bringen. Manchmal hilft es, sowas zuerst zu machen. So 6, 7, 8 Einheiten, um dann zu sehen, was ist mit mir eigentlich? Wie sehr belastet mich das alles? Ist das eine Phase? Muss ich überhaupt gar keinen Alarm schlagen? Kriege ich mich selbst wieder hin mit Hilfe oder geht's weiter? Und wenn dann jemand sagt, ja, ich glaube schon, dass dieses Problem bis ins Team reicht, weil uns fehlt die Leichtigkeit, es ist nicht mehr schön, wir scherzen nicht mehr, wir lachen nicht mehr, dann würde ich immer sagen, ja, such dir eine Coachin.
Und such dir aber jemanden, der dir nicht sofort sagt, mit dem Konzept habe ich die und die Lösung für dich und in 3 Monaten sind wir da, wo wir hinwollen, weil ich glaube, dann hast du jemanden, der jede Praxis gleich behandelt, weil diese Aussage darf keiner treffen.
Nein. Such dir jemand, der dir signalisiert, dass er sehr bereit ist, sich auf dein individuelles Problem und deine Situation einzulassen. Das merkst du im Erstgespräch, ob der das macht oder nicht.
Also dieses Thema ist super komplex, super kompliziert. Das können wir auch hier nicht und das wollen wir auch nicht in 45 Minuten lösen. Wir wollen euch ja eigentlich immer nur an unseren Gedanken teilhaben lassen. Die sind sehr individuell, die haben viel mit Erfahrung zu tun. Vor allem bei dir, jetzt lass mal nochmal gerade an den Anfang springen. Du bist ja so eingestiegen mit soziale Netzwerke, Facebook etc. Meinungen über Coaches, über Berater. Kannst du konkret festmachen, woher diese zunehmende negative Kritik auch kommt? Sie wird oft mit den gleichen Floskeln geäußert. Abzocke, kann nix, keine Ahnung, warum wir den gebucht haben, ich weiß nicht. Aber das hat ja einen Hintergrund.
Ich denke, das hat viel mit dem Druck zu tun, den wir derzeit haben. Wir haben viel Veränderung, das habe ich zum Einstieg schon gesagt. Wir haben in der Bevölkerung eine deutlich abgenommene Investitionsbereitschaft in den Bereich Gesundheit auch. Viele sind mit Energiepreisen, jetzt mit den aktuellen Spritpreisen echt überfordert und am Limit. Und das trägt sich natürlich auch in die Praxen. Und diese Ausgaben für etwas, was nicht primär sofort messbar ist, werden zunehmend kritisch gesehen. Und da man dann dünnhäutiger wird, fängt man auch eher an oder ist eher bereit, über andere den Stab zu brechen. Und dann tun es mehrere, dann fühlt man sich gut, weil da zieht man an einem Strang. Das suggeriert irgendeine Form von Geschlossenheit, die es eigentlich nicht gibt. Und das sind ja immer diejenigen, die was Negatives zu berichten haben, die sich laut äußern. Diejenigen, die seit Jahr und Tag mit externen Partnern sehr erfolgreich arbeiten, die findest du ja nicht.
Die behalten es ja meistens für sich.
Die behalten es für sich. Die sind da nicht und motzen darum, hat nicht geklappt und so. Aber das geht mittlerweile tatsächlich über das absolut negative Bewerten von irgendwelchen aufgerufenen Stundensätzen bis hin zu, kann ich alles selber, ist alles Abzocke, da brauchst du niemanden für. Und das sind alles Meinungen, das sind keine Fakten. Die Meinung, die darf jeder haben, darf auch jeder erzählen. Sie haben halt einfach keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Nee, das stimmt. Und du hast eben so was Richtiges ja gesagt, der Druck steigt.
Ja.
Und wenn der Druck steigt, dann werden Entscheidungen oft zu früh getroffen, sind damit nicht wohl überlegt, zu schnell, zu früh und damit auch oft nicht richtig.
Und an den falschen Schrauben wird dann gedreht.
Das meinte
mit
ich auch
den falschen
damit, ne?
Entscheidungen.
Kurzfristig, ne? Ja, dann machen wir hier, drehen wir hier dran, drehen wir hier dran und dann ist es morgen besser als heute, aber übermorgen viel schlechter als vorgestern.
Genau, also eine Strategie, um kurzfristig was zu sparen, ist ja immer runter im Materialverbrauch und bei den Personalkosten, wo immer noch so lustige Quoten in der Welt rumschwimmen, was man als Personalquote haben sollte oder nicht. Auch das lässt sich ja pauschal überhaupt nicht sagen. Ne? Und da finde ich es immer schwierig, dann so auf diese allgemein geäußerten Dinge auf Social Media zu hören. Man kriegt da auch gute Ratschläge, deswegen bin ich da übrigens auch immer noch.
Ach du, definitiv.
In vielen Gruppen.
Keine
und
Frage.
In diesen Gruppen gebe ich auch gerne mein Wissen weiter für Umme. Ich erzähle da.
Da, wo man was zurückbekommt auch.
Ja, ne? Das sind liebe, nette Kolleginnen oder auch Zahnärzte, die nett mit einem sprechen. Die kriegen dann auch die entsprechenden Infos. Aber das Problem ist halt, dass man in so Drucksituationen immer versucht, mit ganz schnellen, kurzen, schmutzigen Maßnahmen eine Entlastung zu finden. Das verstehe ich, das ist total menschlich. Aber der Fehler ist ja, dass ich in die Strategie muss. Ich muss in die Strategie, ich muss ein bisschen Vertrauen in den Prozess setzen und muss dann schauen, dass ich an der Wurzel ein paar Dinge verändere.
Und ich muss wissen, dass es Zeit braucht.
Ja, natürlich. Was nutzt es mir denn, wenn ich die nächsten 2, 3, 4 tollen Zahnarzt-ZE-Arbeiten umsetze und tolle Honorare generiere, wenn ich nach hinten raus meine Abrechnung nicht so gemacht habe, dass ich das Geld auch behalten kann.
Ja.
Das ist ja so ein Satz, den ich im Moment immer als Intro bei meinen Fortbildungen habe, die ich so gebe, dass es gar nicht mehr so sehr darum geht, jede letzte Gebührenposition zu erschlagen, weil die Kolleginnen da draußen, die ZMVs in den Praxen, die Festangestellten, die haben mittlerweile alle tolle Leistungsketten, Verkettungen, die sind richtig gut aufgestellt. Was bei denen aber im Moment schlimm ist, ist, dass wir unfassbar viel neue Verwaltungsprozesse dazu bekommen haben, weswegen die einfach quantitativ überfordert sind. Und es geht gar nicht mehr darum, jede letzte Vipro oder BMF zu catchen, sondern es geht darum, deine Kohle zu behalten. Über die Zeit von 24 Monaten sachlich-rechnerische Berichtigung. Und auch die privaten Versicherungen werden immer sensibler. Die zucken immer öfter bei Sachen, die du so einreichst. Und es geht darum, da nachhaltig aufgestellt zu sein. Hilft dir gar nichts, wenn du jetzt einfach losziehst und sagst, yes, ich nehme jetzt den 6,0-fachen Faktor. Das finde ich super. Das ist eine Entscheidung, das befeuere ich immer. Sag ich immer, ja, tschakka, mega, mach das. Aber gleichzeitig muss ich als Inhaber meine Kommunikationsfähigkeit trainieren, weil ich muss das meinem Patienten erklären, Auge in Auge. Und wenn ich das nicht mache, habe ich nach hinten raus nur für noch mehr Traffic bei meiner ZMV gesorgt, die ganzen dösigen Erstattungsschreiben machen muss und die irgendwann sagt, ey, mach deinen Scheiß allein. Und das meine ich damit, ne? Du musst im Veränderungsmanagement, musst du auf nachhaltige Prozesse setzen. Und Coaching ist, glaube ich, der nachhaltigste Prozess überhaupt, wenn du ein Coaching, also wenn du einen guten Coach gefunden hast.
Also ich kenne Praxen, die werden tatsächlich seit Jahren von den gleichen Menschen begleitet, die dann auch immer mal wieder reingehen ins Team, wo man jetzt auch einfach weiß, da ist über die Jahre ein Vertrauen gewachsen und wenn ich den Coach anrufe, weiß der genau, worum es geht. Und ich glaube, das ist auch das, was du meinst, ne? Dass man da auch bei diesem Thema Coaching, Beratung eine langfristige Bindung schafft und sich da einen Partner sucht, der mich dauerhaft begleitet.
Du brauchst Zeit und wirklich Geduld und Vertrauen. Und Vertrauen ist ja in fast jeder Folge eine der Kernaussagen, die wir haben. Vertrauen in dich selbst, Vertrauen in die Menschen, die dich begleiten und Vertrauen darauf, dass die Dinge meistens besser ausgehen, als wir denken. Das ist übrigens eine ganz tolle These von Dr. Volker Busch, der da immer wieder super drüber referiert. Also wer sich dafür interessiert, gern mal in den Podcast Gehirn gehört reinhören. Der sagt, dass wir viel zu negativ an die Dinge rangehen und in den allermeisten Fällen geht alles viel besser aus, als wir denken. Ne? Und da sollten wir einfach mal dieses Trust the Process mal einfliegen lassen und das wird uns sehr, sehr helfen.
Dann verlinke ich euch gerne auch nochmal unsere Podcast-Folge, wo wir über Sorgen und Nöte gesprochen haben, die fast ausschließlich Kopfkino sind und viel mehr mit uns machen, als eigentlich nötig ist. Du hast den schönen Satz geprägt, Vertrauen ist alles. Den könnte ich jetzt nur durch eine Abmoderation kaputt machen, deshalb sage ich nichts mehr.
Sagst nichts mehr.
Ich sage nichts mehr.
Oh, ich habe es geschafft. Klaus sagt nichts mehr.
Ich sage nichts mehr. Vielen Dank für den tollen Talk mal wieder.
Ja, danke
Schön,
dir,
dass
Klaus.
Ihr zugehört habt und ja, wir gehen mal entspannt in den Tag und wenn ihr mehr wissen möchtet, schreibt uns einfach an.
So sieht's aus.
LinkedIn, Instagram, guckt auf unsere Websites, da gibt's auch E-Mails. Man kann uns auch E-Mails schreiben. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Danke, Ela, und bis zum nächsten Mal.
Klaus, danke dir. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pars Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.